Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer.
Und ich begrüße Sie zu den Tagesthemen. Wir blicken natürlich als Erstes auf das schwere Zugunglück, das sich am frühen Abend in Baden-Württemberg ereignet hat. Laut Polizei sind dabei mindestens 3 Menschen ums Leben gekommen. Es gibt viele Verletzte. Rettungskräfte sind weiter im Einsatz. Der Regionalzug war mit etwa 100 Fahrgästen von Sigmaringen nach Ulm unterwegs und ist in der Nähe von Riedlingen im Landkreis Biberach teilweise entgleist. Tim Kukral über den Stand der Ermittlungen.
Die Unfallstelle in einem Waldstück in der Nähe von Riedlingen im Kreis Biberach ist für die Rettungskräfte schwer zu erreichen. Der Regionalexpress fuhr von Sigmaringen in Richtung Ulm, als mindestens 2 Waggons entgleisten und dabei zur Seite kippten. Auf den Gleisen sind abgebrochene Äste verstreut. Auch eine Achse des Zuges liegt einige Meter entfernt am Rande des Gleisbetts. In der Region in Oberschwaben hatte es fast das ganze Wochenende über geregnet. Ermittler prüfen, ob ein Erdrutsch die Ursache für das Unglück sein könnte. Etwa 100 Menschen befanden sich zur Zeit des Unglücks in dem Zug. In den umliegenden Krankenhäusern werden derzeit zahlreiche Verletzte behandelt, darunter viele Schwerverletzte.
Tja, und das Unglück ereignete sich in einer Region mit schlechter Netzabdeckung. In unserer Extra-Ausgabe vorhin konnten wir leider keine Verbindung aufbauen. Dafür möchten wir uns nochmal entschuldigen. Aber jetzt haben wir Jenny Rieger. Sie ist für uns an der Unglücksstelle. Jenny, wie ist die Lage vor Ort?
Ja, die Lage ist absolut unter Kontrolle, aber natürlich dramatisch. Das kann man nicht anders sagen. Sie hören vielleicht auch hier die Dieselgeneratoren, die Flutscheinwerfer betreiben, damit die Unglücksstelle, damit die Einsatzkräfte, die hier zahlreich erschienen sind, an der Unglücksstelle arbeiten können. Die Unglücksstelle befindet sich ungefähr 10 Meter links von mir, hier hinter dieser Böschung. Vielleicht sehen Sie das. Geht es runter, den Bahndamm. Dort befindet sich der Regionalzug, der hier um 18.10 Uhr entgleist ist. 2 Waggons sind auf die Seite gekippt. Ein Teil des Zugs ist hier die Böschung hochgeschanzt. Das sieht man hier hinter mir. 100 Leute an Bord. Man redet von einer zweistelligen Zahl an Verletzten, manche Quellen sagen 35, andere 40 und leider haben wir auch bestätigt 3 Tote bislang.
Wie läuft denn die Bergung der Opfer?
Also es ist voll hier. Ich habe hier THW gesehen, die Polizei ist mit großer Zahl vor Ort. Ich habe auch Kriminalpolizei gesehen. Alle Verletzten sind inzwischen in die umliegenden Krankenhäuser, in die umliegenden Unikliniken nach Tübingen oder nach Ulm gebracht worden. Und jetzt beginnt halt die Spurensuche. Ich habe hier Einsatzkräfte gesehen, die Trümmerteile untersuchen, teilweise auch Dinge eintüten. Man wird jetzt eben versuchen herauszufinden, was ursächlich war für dieses tragische Ereignis. Da gibt es verschiedene Theorien, es ist noch nichts bestätigt. Ich habe gerade eben noch mit dem Polizeisprecher mich unterhalten können. Es gibt noch keine bestätigte Unfallursache, aber natürlich liegt erstmal die Vermutung nahe, dass das Unwetter etwas damit zu tun haben könnte. Hier sind 30 bis 40 Liter pro Quadratmeter heruntergekommen zur Uhrzeit des Unglücks und da kann es auch mal zu Hangrutschen oder Unterspülungen der Gleise kommen, die dafür verantwortlich sein könnten.
Vielen Dank, Jenny Rieger, für diese Informationen am späten Abend. Dankeschön. Es ist eine Zahl, die uns und unsere Wirtschaft noch ziemlich beschäftigen wird, die Zahl 15. So hoch ist künftig der Zollsatz, den die USA auf die meisten Warenimporte aus der EU ansetzen wird. US-Präsident Donald Trump und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen feiern ihr Verhandlungsergebnis beim Treffen in Schottland als Erfolg. Ob es das wirklich ist und für wen? Das wollen wir gleich besprechen. Erstmal Marius Reichert mit allem, was bislang zur neuen Zollvereinbarung bekannt ist.
Ein Golfplatz als Hochsicherheitszone. 5000 Polizeikräfte sichern Donald Trumps Anlage in Schottland ab. Doch interessiert sich die Welt weniger für Trumps Performance auf dem Platz, vielmehr dafür, was er am Abend mit der EU in Sachen Zölle aushandeln will.
Can you get a deal with the EU today, Mr. President?
Gibt es heute einen Deal mit der EU, Herr Präsident? Seine Antwort? 50-50. Am späten Nachmittag kommt es dann zum Treffen, das die Wende im Zollstreit bringen wird. Trump und von der Leyen.
We've had a hard time
Wir hatten eine harte Zeit beim Handel mit Europa, eine sehr harte Zeit. Wir wollen eine Lösung. Aber wenn nicht, dann haben wir Zölle, die erledigen, was sie müssen. Im Mittelpunkt der Verhandlungen, wie viel Aufschlag kommt auf europäische Waren, wenn sie in die USA verkauft werden? Aktuell gilt für Warenimporte aus der EU ein Basiszoll in Höhe von 10%. Trump drohte mit 30, jetzt sollen es 15% werden. Noch ist das alles nicht niedergeschrieben und es gibt Ausnahmen. So bleiben die 50% Zölle auf Aluminium und Stahl bestehen. Trotzdem verteidigt die Kommissionspräsidentin den Deal mit Trump. 15% sind nicht zu unterschätzen, aber es ist auch das Beste, was wir erreichen konnten. Wir sollten nicht vergessen, wo wir am 1. August gestanden hätten. Wir hätten bei 30% gelegen und es wäre viel schwieriger geworden, diesen Wert zu senken. Was von der Leyen nicht so gerne sagt, die EU hat offenbar weitere Zugeständnisse machen müssen. Etwa soll sie mehr in den USA investieren. So könnte dieser Deal einen Beigeschmack haben, dass am Ende nur er als Gewinner vom Platz geht.
Christian Feld hat für uns das Treffen in Schottland beobachtet. Christian, Ursula von der Leyen und Donald Trump feiern die Verhandlungen als Durchbruch. Kann der Kommissionspräsidentin denn wirklich nach Feiern zumute sein?
Es bleibt ihr ja gar nichts anderes übrig, als das Positive rauszustellen, das, was aus ihrer Sicht ein Erfolg ist. Sie sagt, es hätte so viel schlimmer kommen können. Wir haben jetzt wenigstens für die europäische Wirtschaft haben wir jetzt Sicherheit und Stabilität anstatt Chaos mit einer Zollspirale, die sich immer weiter raufschraubt. Und dann sagt sie, wir haben doch jetzt diese 15% auch auf Pharmaprodukte, auf PKW und auf Halbleiter. Man muss aber schon sagen, da hängt ein sehr, sehr großes Preisschild auf Seiten der EU dran. Hunderte Milliarden sollen jetzt in die USA gehen für Waffen, für Energie. Dieser Tag hat einfach gezeigt, dass die europäische Seite den Drohungen von Donald Trump nicht ausreichend etwas entgegensetzen konnte, um dieses Auskommen hier jetzt noch zu verhindern. Ja, und für Trump ist das sicher ganz nach seinem Geschmack gelaufen. Er lädt ein in sein Golfhotel und dann so quasi zwischen zwei Golfrunden macht er in einer Stunde den Haken drunter unter diese Verhandlungen.
Also nochmal konkret, welche Fragezeichen bleiben nach dieser Einigung?
Ich denke noch eine Menge. Man muss ja sagen, das ist jetzt erstmal eine Grundsatzeinigung und da werden jetzt noch viele, viele Verhandlungen folgen. Ist aber sicher spannend, auf ein paar Details mal zu gucken, zum Beispiel auf diese Versprechen, die die Europäische Union in Richtung Trump da gemacht hat. Diese hunderte Milliarden, die da an Investitionen in die USA fließen sollen, das kann natürlich in letzter Konsequenz die EU-Kommission selbst gar nicht so entscheiden. Aber vielleicht reicht das ja schon, wenn man das Trump heute so rüberreicht und der es als großen Erfolg verkaufen kann. Aber ganz grundsätzlich muss man auch vielleicht mal die Frage stellen, eigentlich wollte ja die EU-Kommission und die EU dafür sorgen, dass mehr auf dem eigenen Kontinent, auf dem Kontinent Europa investiert wird. Und wenn da jetzt hunderte Milliarden in die USA gehen, dann fehlen die vielleicht hier in Europa. Also noch genug Stoff zum Analysieren und zum Schauen.
Das machen wir. Vielen Dank erstmal, Christian Feld. Und genau das wollen wir jetzt weiter vertiefen, auch mit Blick auf die Folgen für die deutsche Wirtschaft. Ich konnte am Abend mit einer der 5 Wirtschaftsweisen, Ulrike Malmendier, sprechen, die auch als Professorin für Finanzmarktökonomie an der Universität von Kalifornien in Berkeley lehrt. Guten Abend, Frau Malmendier.
Guten Abend aus Berlin.
Was bedeutet das jetzt für die deutsch-amerikanischen Handelsbeziehungen, wie wir sie jahrzehntelang kannten?
Tja, die Beziehungen, wie wir sie jahrzehntelang kannten, die werden wir nicht wieder zurückbekommen. Auch wenn der Deal jetzt deutlich besser aussieht als das Horrorszenario, das so in der Luft schwebte mit 30% etc., sollten wir uns wirklich von der Idee verabschieden, dass das so ähnlich wie früher ist, nur mit leicht schlechteren Bedingungen. Es hat sich grundlegend geändert, wie diese Handelsbeziehungen aussehen, wie viel Unsicherheit da drin ist. Und darauf muss sich die deutsche Wirtschaft leider einstellen.
Die USA sind aber größter Einzelabnehmer für deutsche Exportwaren. Wie lange bräuchte es denn für Unternehmen, sich möglicherweise andere Abnehmer zu suchen? Und wie lange braucht es, um dahin zu kommen? Also, und wie überbrückt man die Zwischenzeit vor allem?
Ja, also da haben wir ja durch die Corona-Pandemie so eine gewisse Zwangskur bekommen. In der Zeit ist vielen klar geworden, dass einseitige Abhängigkeiten in Handelsbeziehungen irgendwann sehr schädlich sein können. Insofern ist es eigentlich sehr gut, dass dadurch schon eine Verstärkung der Handelsbeziehungen, der Handelsrouten nach Südamerika, neue Länder in Asien mit neuem Schwerpunkt, Indonesien, Indien, auch die afrikanischen Länder wirklich mehr ins Blickfeld gerückt sind. Und ich hoffe sehr, dass es dahin weitergeht, dass in die Richtung weitergeht. Tja, und Ihre Frage, wie lange brauchen wir denn dafür? Es hängt auch ein bisschen davon ab, wie sehr uns die Politik, wie sehr die Wirtschaft von der Politik unterstützt wird. Ich finde diese Bemühungen um neue Handelsbeziehungen sehr, sehr wichtig in dieser Zeit und gleichzeitig natürlich alles nicht gegen die USA, so die USA so viel wie möglich drin haben. Aber die Einseitigkeit, die muss wirklich vermieden werden und zwar nicht nur kurzfristig, sondern auf die lange Sicht.
Es geht um verschiedene Branchen, auch für Autos, soll der neue Zollsatz von 15% gelten. Bisher waren es ja mehr als 25%. Was heißt das jetzt erstmal, diese Nachricht für die deutsche Autoindustrie?
Ja, das ist zunächst mal eine gute Nachricht. Also wenn man das Stacking der verschiedenen Zölle berücksichtigt, waren wir bei 27,5. Also man kann so grob sagen, dass es jetzt im Wesentlichen halbiert ist. Also das ist jetzt schon mal eine enorme Verbesserung. Aber gut ist es natürlich trotzdem nicht. In dieser im 21. Jahrhundert, in einer Zeit, wo es eigentlich globale optimierte Handelsströme gibt, ist das natürlich eine enorme Störung im Getriebe. Wir können uns nur wünschen, dass die deutsche Automobilindustrie, die ja dem Wege einer Veränderung ist, weg von der weltweiten Führerschaft im Bereich Verbrennungsmotor hin zu einer Öffnung zu zukunftsorientierten Technologien, auch im Automobilbereich, dass das vielleicht noch ein bisschen angekurbelt wird, ohne dass das Horror-Szenario 30% jetzt, also für Güter insgesamt oder die 25%, 27,5% bei den Autos drin sind, sodass der Übergang vielleicht ein bisschen gleitender passieren kann.
Und viele, die in den Unternehmen arbeiten, hier in Deutschland, rechnen natürlich auch in Arbeitsplätzen. Fallen die weg, fallen die nicht weg? Welche Tendenz zeichnet sich da ab an diesem Abend nach dieser Zahl 15%?
Ja, also sind zunächst mal keine guten Nachrichten für Arbeitsstellen in der Automobilindustrie, zumindest die traditionellen Arbeitsstellen. Insgesamt fallen diese Entwicklungen eigentlich von der Arbeitsmarktseite her in eine recht gute Zeit, in Anführungsstrichen, denn unser Problem ist umgekehrt, dass wir in Deutschland Arbeitskräftemangel haben und sehr starken und immer größer werdenden Arbeitskräftemangel. Das heißt, zu einem Zeitpunkt wie jetzt, ja, 2025 ist das Ganze deutlich besser, als wenn es in den Jahren, den 1980er Jahren oder 1990er Jahren passiert wäre. Das heißt aber, auch wenn es makroökonomisch im Aggregierten vielleicht nicht besonders dramatisch ausfällt, was die fehlenden Arbeitsplätze betrifft, heißt das für den Einzelnen natürlich doch unter Umständen drastischer Wandel. Der Arbeitsplatz, so wie wir ihn kennen, in Wolfsburg zum Beispiel, den Generationen von Familien gehabt haben, den wird es so nicht mehr geben. Und diese Entwicklung wird jetzt noch beschleunigt. Meines Erachtens ist hier sowohl die Wirtschaft als auch die Politik gefragt, diese Übergänge von alten Arten von Arbeitsplätzen hin zu neuen Technologien, neuen Skills noch gleitender zu gestalten, am Arbeitsplatz zu gestalten, es interessant zu machen, die Zukunftsperspektiven darzulegen. Diese Investitionen in den Menschen würden sich jetzt sehr lohnen.
Also nochmal kompakt aus Ihrer Sicht. Was raten Sie der deutschen Bundesregierung, die ja den Erfolg ihrer Arbeit maßgeblich vom Gelingen der angekündigten Wirtschaftswende abhängig macht? Was sagen Sie ihr?
Also ich freue mich sehr, dass ihr den Erfolg davon abhängig macht, denn wir brauchen endlich wieder Wachstum. Und angesichts dieser Entwicklung im geopolitischen, geostrategischen Bereich, was internationalen Handel betrifft, ist die Frage, die wir uns sowieso schon seit 5, 10, 20 Jahren stellen sollten, wie können wir innerhalb von Europa diesen Markt, diesen EU-Markt, den wir schaffen wollten, diesen gemeinsamen Binnenmarkt, wo wir Sicherheit haben, wo wir verlässliche Handelspartner haben, wo wir alle Hürden abbauen wollten. Wie können wir den endlich stärken und ein Markt werden, der Wachstumschancen für bestehende Unternehmen, aber ganz, ganz wichtig für junge, zukunftsorientierte Unternehmen bietet, die scalable Markets haben wollen. Das jetzt wirklich umzusetzen und nicht wieder mit nationalen Befindlichkeiten. Ich mag mein Insolvenzrecht aber ein bisschen besser und ich mag meine Begutachtung der Baupläne, auch wenn sie schon EU-konform sind, ein bisschen besser. Damit jetzt Tabula Rasa zu machen, so etwas abzubauen und die Power der EU zu nutzen, das ist meines Erachtens das Gebot der Stunde. Ich hoffe sehr, dass die Bundesregierung, die sich ja im außenpolitischen Bereich sehr eingesetzt hat seit Beginn, das auch im wirtschaftlichen Bereich auf der EU-Ebene ganz verstärkt angehen wird.
Sagt die Wirtschaftsweise Ulrike Malmendier. Vielen Dank für dieses Gespräch und für Ihre Zeit.
Sehr gern geschehen.
Der Druck auf Israel hat in den vergangenen Tagen immer weiter zugenommen angesichts der verheerenden humanitären Lage im Gazastreifen. Mehr als 100 Hilfsorganisationen warnen vor einer Hungerskatastrophe. Monatelang hatte Israel Hilfslieferungen in das Gebiet weitgehend blockiert. Nun haben erste Lkw sowie Pakete aus der Luft den Küstenstreifen erreicht. Aber auch im Kleinen gibt es Versuche, die Menschen vor Ort zu versorgen. Sophie von der Tann.
Eine kleine Initiative gegen den Hunger mitten in Gazastadt. Diese Familie backt gemeinsam Pita-Brote für Menschen in einem nahegelegenen Flüchtlingslager. Nabil dokumentiert das für die Spender, denn das Geld für die Zutaten kommt aus Deutschland über die NGO TransAgency. Damit konnte Nabil auf dem Markt teure Nahrungsmittel kaufen. Allein ein 25 Kilo Sack Mehl koste im Moment mehr als 400 Dollar, sagt er. Insgesamt habe ich für Mehl, Gewürze, Tomatenpaste, Hefe und Öl rund 2000 Dollar gezahlt. Durch die Spenden kann er anderen helfen und auch seine Familie bekommt etwas zu essen. Er hofft, dass die Pita-Brote reichen werden. 120 Familien im Flüchtlingslager wollen sie damit an diesem Tag versorgen. Die israelische Armee bestreitet weiterhin, dass es überhaupt eine Hungersnot im Gazastreifen gibt, macht Hamas und UN verantwortlich. Das Militär kündigte am Morgen eine tägliche rund 10-stündige Unterbrechung der Angriffe in bestimmten Gebieten an für humanitäre Zwecke. Außerdem erneut Hilfsgüter aus der Luft. Die UN warnen, dass die Abwürfe teuer, ineffizient und tödlich sein können. Am Morgen sind Hilfslaster im Norden in den Gazastreifen reingefahren, auch im Süden Lkw am Grenzübergang Rafah. Allerdings ist unklar, wie viele davon bei der Bevölkerung angekommen sind. In Gazastadt erreichen Nabil, sein Bruder und Schwager das Flüchtlingslager. Ihre selbstgebackenen Pita-Brote, ein kleiner Lichtblick inmitten des Hungerns. Dieses Essen ist jetzt mehr wert als Gold. Wir haben Kinder und es gibt kein Mehl oder irgendwas. Es herrscht totale Hungersnot. An diesem Tag konnten sie allen Familien hier zumindest ein wenig Essen geben.
Wir machen einen größeren Sprung, und zwar zum Sport. Am Ende war es nochmal ein ganz schöner Kraftakt. 120 Minuten hin und her über den Platz und dann blickte alles auf ein Tor. Englands und Spaniens Fußballerinnen mussten ins Elfmeterschießen um den Europameistertitel. Mit dem glücklichen Ende für die Engländerinnen, die den Titel verteidigen konnten. Jan Neumann.
They did it again. Der neue Europameister ist der alte Europameister. England verteidigt den Titel. Wir haben immer einen Weg gefunden zu gewinnen, ob normal oder in der Verlängerung oder im Elfmeterschießen. Da ist so viel Mut und Vertrauen in diesem Team und das haben wir heute wieder getan. Dabei gehen die favorisierten Spanierinnen in den roten Trikots in Führung, Mariona Caldentey nach 24 Minuten. Im zweiten Durchgang des eher höhepunktarmen Endspiels gleicht Alessia Russo aus zum 1:1 nach Flanke der eingewechselten Kelly. Es fallen keine weiteren Tore, daher entscheidet das Elfmeterschießen über den Ausgang. Und da versagen gerade den großen spanischen Spielerinnen die Nerven. Mariona Caldentey scheitert genauso wie Weltfußballerin Aitana Bonmatí. Chloe Kelly verwandelt den entscheidenden fünften Elfmeter und wird damit neben Torhüterin Hannah Hampton zur Heldin. Besonders bemerkenswert, Englands Trainerin Sarina Wiegmann gewinnt zum dritten Mal in Folge den EM-Titel, 2017 mit den Niederlanden, nun zweimal in Folge mit England.
Die Fußball-EM ist vorbei, die Tour de France auch. Es war die erste überhaupt für den 24-jährigen deutschen Florian Lipowitz. Und dass er bei seiner Premiere neben Titelverteidiger Pogacar auf dem Podium in Paris landet, Gesamtdritter wird und sich auch noch das weiße Trikot für den besten Nachwuchsfahrer sichert, das hätten wohl auch die größten Fans und Experten so nicht erwartet. Die Schlussetappe in die französische Hauptstadt wird er wie alle anderen bestimmt auch, vor allem auf den letzten Metern, sehr genossen haben, trotz des eher bescheidenen Wetters. Ja, war richtig nass in Paris heute und auch weiter Dauerregen im Süden Deutschlands, Sven. Wie entwickeln sich denn die Unwetter?
Ja, es bleibt weiterhin sehr nass und deswegen muss das Augenmerk, Jesse, auf den Süden gerichtet werden. Baden-Württemberg, dann auch zunehmend Bayern bis Donnerstag. Für viele 50 bis 80 am Alpenrand, örtlich 100 Liter auf den Quadratmeter. Also ein Sommerhoch ist nicht da. Und deswegen wird man in den nächsten Tagen sowas tun können, wie Erik Neuborner das heute gemacht hat. Nämlich solche Schauer-Gewitter fotografieren. Sie haben ja eine gewisse Ästhetik. Wetterablauf gestaltet sich so. Wir haben heute Nacht weiterhin diese ordentlichen Regenfälle, die sich mehr und mehr an den Alpen Rand legen, aber auch sonst immer wieder stattfinden. In der Osthälfte anfangs noch Gewitter, morgen Nachmittag von Westen Aufhellungen, später Schauer. Und dann gilt der Satz, je nördlicher, desto schön. Morgen Nordsee, Ostsee, Schleswig-Holstein, da scheint oft die Sonne. Morgen früh am Alpenrand 11, sonst 12 bis 17 und morgen Nachmittag am Alpenrand nur 13 Grad. Das hat gar nichts von Sommer. In Richtung Uckermark bis 24 und die Aussichten, da gilt weiter das Wort wechselhaft. Immer ein Durcheinander. Ostsee am Dienstag freundlicher, 19 bis 24 Grad.
Ein wechselhaftes Danke an dich, lieber Sven.
Sehr gerne.
Die Tagesthemenwoche geht damit zu Ende. Hier im Ersten geht es aber weiter mit Berlin, Berlin, dem Film zur ARD-Serie um die Comiczeichnerin Lolle. Starten Sie gut in die Woche. Tschüss. Ja.